Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon herzlich willkommen.
Ich habe dann eben meine Bereitschaft heute erklärt im zuständigen Gremium, nämlich bei der Fraktion, gesagt, dass ich bereit bin zu kandidieren, mich dieser Verantwortung zu stellen.
Die Bereitschaft von Zweien liegt auf dem Tisch. Die Aufgabenstellung liegt auch auf dem Tisch. Und jetzt werden wir diese Beratungen morgen zunächst in der CDU und dann in der CSU erleben.
Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, wollen also beide ins Kanzleramt. Heute am Nachmittag haben sie sich bereit erklärt, die Kandidatur zu übernehmen. Morgen schon sollen die Parteigremien von CDU und CSU tagen. Wir können also mit einer raschen Entscheidung rechnen. Zum Rennen um die Kanzlerkandidatur gleich mehr. Wird es bald einheitliche Corona-Maßnahmen geben? Und wenn ja, wie könnten die aussehen? Darüber wird weiter diskutiert. Und eigentlich will die Bundesregierung die dazu geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes übermorgen ja auf den Weg bringen. Aber ob das klappt, ungewiss. Das wird Thema bei uns sein. Die AfD hat beim Bundesparteitag in Dresden ihr Programm zur Bundestagswahl beschlossen. Was drinsteht und wie es um die Spannungen in der Partei bestellt ist, hören Sie dann. Ausführliche Sportberichterstattung gibt es zum Abschluss dieser Sendung und im Anschluss geht es in unserem Hintergrund um die Diskussion über die Suizidassistenz, das dann ab 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk. In anderthalb Monaten ist Pfingsten und bis spätestens dahin, so hatten es sich die Chefs von CDU und CSU ja vorgenommen, soll die K-Frage in der Union geklärt sein. Doch der Druck ist groß, da schneller eine Entscheidung herbeizuführen, eventuell ja schon in der kommenden Woche. CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder jedenfalls haben heute beide erklärt, dass sie kandidieren wollen. Bei der Klausur der Spitzen von CDU und CSU war das heute. Unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen hat dieses Treffen verfolgt, ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Und Herr Detjen, das Ganze schreit nach Erklärungen. Die beiden Parteichefs hatten sich ja eigentlich untereinander auf die Frage, wer kandidiert, einigen wollen. Aber jetzt muss man sagen, klopfen sie sich da gegenseitig auf die Schultern. Was ist das für eine Strategie?
Tja, wenn wir das mal so genau sagen könnten, Frau Ensminger, jedenfalls ist das wirklich eine denkwürdige Situation, in der die beiden Schwesterparteien da sind. Sowas hat es bei der Union, die ja schon viele Zerwürfnisse und unterschiedlichste Konstellationen erlebt hat, noch nicht gegeben in der Geschichte, dass beide Parteivorsitzenden, Armin Laschet für die CDU und Markus Söder für die CSU, ihren Hut in den Ring warfen. Sie hatten ja immer angekündigt, das war immer das Verfahren, das angekündigt worden ist, die beiden Parteivorsitzenden setzen sich zusammen, sprechen miteinander und legen den Parteien dann einen gemeinsamen Beschluss vor, eine Entscheidung. Beide haben sich offenbar gestern Abend zusammengesetzt, haben lange miteinander geredet, das haben sie beide erzählt, aber sie konnten sich eben nicht einigen. Und wenn man die entscheidenden Aussagen dieser Erzählung, was da vorgefallen ist, zusammenschneidet, dann klingt das so.
Markus Söder und ich haben vor dem heutigen Tag ein langes Gespräch miteinander geführt.
Das Gespräch war nicht abschließend vom Ergebnis her.
Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, für die Kanzlerkandidatur anzutreten.
Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind.
Markus Söder und Armin Laschet, beide haben beteuert, das sei jetzt keine Rivalität in Gegnerschaft. Ganz anders als damals bei Strauß und Helmut Kohl, hat Markus Söder ausdrücklich gesagt. Und der CSU-Chef hat dann noch etwas anderes hinzugefügt, was vielleicht nochmal bedeutsam werden wird.
Klar ist aber auch, wenn die große Schwester sagt, das ist nicht ihr Vorschlag, sie hat einen anderen Vorschlag, dann ist das für uns natürlich auch ein ganz klares Signal, dann würden wir das auch akzeptieren.
Also das ist die Beteuerung von Markus Söder, dann loyal auch eine Entscheidung der CDU hinzunehmen, wenn die ihren Vorsitzenden in den Ring schickt. Aber damit spielt Söder eben auch den Ball der CDU zu und stellt jetzt eine Situation her, wo Armin Laschet beweisen muss, ob und dass seine Partei eben wirklich in der nötigen Geschlossenheit hinter ihm steht.
Und da stellt sich die Frage, die Kanzlerkandidaturfrage wird womöglich breiter diskutiert werden als ursprünglich erhofft. Wie ist das weitere Prozedere jetzt?
Auch das ist offen. Wir sehen nur bestimmte sozusagen Daten in den Kalendern stehen. Morgen, das ist ja eben schon in den ersten O-Tönen, die Sie eingespielt haben, angeklungen, Sitzung der Präsidien beider Parteien. Zunächst am Vormittag bei der CDU hier in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus. Also da sitzt Laschet dann vor seiner Parteiführung und im Grunde muss er da ja als Vorsitzender zeigen, dass seine Partei hinter ihm steht. Wenn wir die Spitze der CDU anschauen, also das Präsidium, dann haben wir da bisher keine Stimmen für Markus Söder gehört. Und insofern klang Armin Laschet mit Blick auf dieses Ereignis und diesen möglichen Entscheidungsweg heute auch ganz gelassen.
Also das Präsidium tagt morgen bei einer regulären Sitzung. Und ich würde ungern dem, was das Präsidium berät, vorgreifen.
Die CSU, das ist heute angekündigt worden, setzt sich mit ihrer Präsidiumssitzung hinter die CDU, wartet also tatsächlich jetzt erstmal ab, was die CDU da entscheidet. Morgen Abend würden sich die CSU-Spitzengremien in Berlin, in München treffen, hieß es. Aber was interessant war, war, dass Söder sagte, diese Entscheidung über die Kanzlerkandidatur solle auch jetzt in dem kommenden Prozess, es war in einer anderen Aussage von ihm, auch in den kommenden Wochen die Rede, nicht auf Biegen und Brechen fallen. Und er sagte dann:
Biegen und Brechen gilt aber nicht nur für die kleinere Schwester, sondern auch für die größere.
Und aus seinem Umfeld war dann am Rande dieser Pressekonferenz zu hören, naja, also wenn die CDU sich morgen im Präsidium festlege, dann sei das eine Entscheidung auf Biegen und Brechen. Da setzt man offenbar darauf, dass man den Parteien nochmal Zeit geben will, möglicherweise auch den Kräften in der Breite der CDU an der Basis, aber auch in der Bundestagsfraktion, die sich für Söder aussprechen, sich da nochmal gegen den eigenen Vorsitzenden zu positionieren. Das nächste Datum, was dann schon feststeht, ist der Dienstag, Fraktionssitzung von CDU und CSU. Und das ist natürlich dann eine interessante Situation, ob es da dann die Situation geben wird, dass die Unionsfraktion das dann in aller Breite offen diskutieren muss und dann auch die mögliche Gespaltenheit auch der CSU offenkundig wird. Es hat ja in den letzten Tagen aus der Fraktion heraus, jetzt nicht aus der Spitze, aber von einer ganzen Reihe von über 50 Abgeordneten, eine offene Positionierung für Söder gegeben.
Wenn man das alles hört, wir mit Blick auf die Uhr vielleicht doch noch mal kurz drauf eingehen können. Sie haben gesagt, da wurde betont, keine Rivalität, aber es ist schon vom Beginn im Machtkampf auch die Rede, Laschet gegen Söder, der CDU-Anwärter und der kleineren Schwesterpartei. Wie ist da Ihre Einschätzung? Kann man eine Aussage treffen, wie die Chancen da für wen stehen?
Ich glaube, dass Armin Laschet nach wie vor die Chance hat, und zwar eine ganz gute Chance hat, dass er morgen ins Präsidium geht und dort eben in der geschilderten Konstellation der Parteispitze ein Votum für sich erzeugen kann. Markus Söder, das haben wir gehört, hat sich sozusagen schon einen Ausweg gebahnt, hat gesagt, na gut, wenn die so entscheiden, dann stelle ich mich dahinter. Und das wird so oder so eine Position der Stärke für ihn sein. Er wird dann derjenige sein, der auch dann, wenn es bei der Bundestagswahl schlecht ausgehen sollte für die Unionsparteien, immer sagen kann, an mir hat es nicht gelegen, ich habe meine Bereitschaft erklärt. Und er könnte dann sozusagen als derjenige, der sich selber für alles zur Verfügung gestellt hat, auch zu allem in der Lage hält, dann 2023 stark in die bayerische Landtagswahl gehen. Für Armin Laschet, das steht jetzt schon fest, geht es jetzt wirklich um alles.
Die Einschätzungen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Detjen. Ich danke Ihnen dafür. Ja, also womöglich wissen wir bald schon, wen die Union ins Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel schicken wird. Stefan Detjen berichtete da gerade. Bei der Vorstandsklausur ging es heute in Berlin auch um die Corona-Maßnahmen. Kanzlerin Merkel hatte sich da wohl hinter den Vorstoß Laschets für einen Brücken-Lockdown gestellt. Wie soll der Kampf gegen die Pandemie geführt werden? Welche Rolle sollen Bund und Länder jeweils spielen? Das ist ja eine Frage, die gerade heiß diskutiert wird. In der kommenden Woche soll das Bundeskabinett die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschließen, damit dieses dann zügig in das parlamentarische Verfahren gehen kann. Ziel der Änderung ist es, bundeseinheitlichere Corona-Maßnahmen zu schaffen. Da geht es etwa um einheitliche nächtliche Ausgangssperren, um Regelungen, die Schließung von Schulen auch betreffen. Das Ganze ist nicht unumstritten, wie wir im Beitrag von Gudula Geuter gleich hören werden. Diskutiert wird an diesem Wochenende auch über die immer wieder ja schon ins Spiel gebrachte Testpflicht in Betrieben.
Die SPD hängt eine Verpflichtung von Unternehmen, ihren Mitarbeitern Tests anzubieten, hoch. So hatte sich die Fraktionsführung geäußert. Die Minister für Arbeit und Finanzen Hubertus Heil und Olaf Scholz hatten schon früher darauf gedrungen. Jetzt kündigt Heil an, die Pflicht zum Testangebot am Dienstag ins Bundeskabinett bringen zu wollen. Die Chancen für einen positiven Kabinettsbeschluss sind freilich offen. Das Argument der SPD, was bisher geschehe, reiche nicht. Tatsächlich hatte eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Umfrage unter Beschäftigten ergeben, dass aktuell 61% ein Testangebot erhalten. Laut Bild am Sonntag sehen die Pläne des Bundesarbeitsministers vor, dass Beschäftigte, die nicht im Homeoffice arbeiten, mindestens einmal in der Woche ein Testangebot bekommen. Wer viel Kundenkontakt hat oder mit Lebensmitteln arbeitet, zweimal. Bisher gilt eine Selbstverpflichtung der Arbeitgeber. Die Bundesregierung hat eine Ziellinie von 90% gesetzt. Gleichwohl hatte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier Ende der Woche noch zufrieden gezeigt. Da betonte der CDU-Politiker:
Es ist erstaunlich, wie viel erreicht worden ist durch die freiwilligen Aufrufe der Unternehmensverbände an ihre Mitglieder in den letzten 4 Wochen. Und deshalb wünsche ich mir auch nach wie vor, dass wir mit einer freiwilligen Lösung diese Erfolge erreichen können.
Nun will die SPD strengere Regeln durchsetzen, indem sie die Unternehmerpflicht mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes verknüpft. Diese will die Bundesregierung am Dienstag im Kabinett auf den Weg bringen. Noch wird auf mehreren Ebenen verhandelt. Und zwar im Bundestag nicht nur mit den Koalitionsfraktionen der CDU, CSU und SPD, sondern auch mit der Opposition. Für ein beschleunigtes Verfahren im Parlament ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Nur die AfD schließt aus, mitzugehen. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk warnt Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, vor Schnellschüssen und zeigt sich gleichzeitig offen.
Es muss eine vernünftige Beratung möglich sein. Das ist bei punktuellen, überschaubaren Beschlüssen in einer Woche schon denkbar. Mhm. Was jetzt nicht ginge, ist, wenn wir eine 80-Seiten-Vorlage bekäme und über Nacht darüber entscheiden müssen.
Inhaltlich zeigt sich die FDP kritischer als Grüne und mindestens Teile der Linken. Fraktions- und Parteichef Christian Lindner kritisierte gestern die Formulierungshilfe der Bundesregierung. Das Papier, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, sieht umfangreiche Einschränkungen unmittelbar per Gesetz vor. Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz von 100 für mehr als 3 Tage überschritten wird. Im Fall dieser sogenannten Notbremse sollen nach bundeseinheitlichen Regeln scharfe Kontaktbeschränkungen gelten. Der Einzelhandel soll geschlossen bleiben. Für Ausnahmen wie Lebensmittel, Blumen oder Buchläden sollen Kundenbeschränkungen gelten. Modellprojekte wären damit faktisch unterbunden. Ab einer Inzidenz von 200 wären Schulen zu schließen. Besonders umstritten ist eine Ausgangssperre, die nur wenige Ausnahmen zulässt. Gegen sie wendet sich die FDP, aber auch, neben anderen, Teile der Unionsfraktion. Das Papier sieht auch eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung vor. Hier verlangen SPD und FDP, dass der Bundestag solchen Verordnungen zustimmen muss. Auch mit den Ländern wird weiter mit dem Ziel breiter Zustimmung verhandelt. Deutlich kritisch zeigte sich der Deutsche Landkreistag. Dessen Präsident Reinhard Sager sprach von einem in Gesetz gegossenen Misstrauensvotum gegen Länder und Kommunen.
Gudula Geuter über geplante bundeseinheitliche Regelungen und die geforderte Testpflicht in Betrieben. Gegen jeglichen Zwang zum Testen und auch Impfen stellt sich die AfD. Beim Parteitag hat sie das gestern in einer Corona-Resolution auch noch einmal formuliert. Beim Bundesparteitag in Dresden ging es auch heute weiter um das Programm der Partei für die kommende Bundestagswahl. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz ist jetzt aus Dresden zugeschaltet. Und Herr Moritz, das hat sich ja alles etwas in die Länge gezogen, aber Stand jetzt, das Wahlprogramm ist verabschiedet. Und wenn Sie draufschauen, welcher Flügel hat sich da wo durchsetzen können?
Hier in der Halle der Dresdner Messe werden gerade noch die letzten Änderungsanträge besprochen. Und was man schon sagen kann, ist, dass dieser Leitantrag in mehreren entscheidenden Punkten verschärft worden ist. Der Parteitag hat also radikalere Positionen beschlossen, als sie vorab in den Arbeitsgruppen der Partei vorbereitet wurden. Zum Beispiel bei der Migrationspolitik. Da will die AfD die Einwanderung nach Deutschland stark begrenzen, nach dem Vorbild Japan. Die Begründung, das sei nötig, um eine deutsche Identität zu bewahren, so hatte das unter anderem Björn Höcke, der Thüringer Parteivorsitzende, hier beworben. Bei weiterer Einwanderung drohe Deutschland eine, so Höcke wörtlich, kulturelle Kernschmelze. Dass die Einwanderung aber auch für die Wirtschaft vorteilhaft ist, dass Firmen wegen Fachkräftemangels in bestimmten Branchen Einwanderung brauchen, das sei nur ein konstruiertes Narrativ der Wirtschaftsverbände. Und zuerst ging es hier sogar um ein komplettes Einwanderungsverbot sofort. Das konnte die Parteispitze dann hektisch noch etwas aufweichen. Eine Kompromissformel wurde gefunden. Außerdem möchte die AfD physische Grenzanlagen wieder aufbauen, den Familiennachzug bei Asylbewerbern komplett abschaffen. Und auch ein heftig debattierter Punkt gestern, die AfD will aus der EU austreten. Und zwar komplett, weil sie nicht zu reformieren sei. Das ist eine Niederlage auch für den Parteichef Jörg Meuthen, der ja selbst im EU-Parlament sitzt und gegen diesen Austritt ist. Insgesamt kann man sagen, das waren gerade heute an diesem Sonntag noch einige Punktsiege für den nationalistischen Parteiflügel. Und das sieht man auch daran, dass prominente Rechtsextreme in der Partei, wie eben Björn Höcke oder auch Hans-Joachim Tilschneider aus Sachsen-Anhalt, häufig das Wort ergriffen haben. Viele Änderungsanträge aus den ostdeutschen radikaleren Verbänden sind durchgekommen und stehen jetzt im Parteiprogramm für die Bundestagswahl.
Auf das wir noch mal weiter gucken wollen. Inmitten der steigenden Infektionszahlen hat sich die Partei ja entschieden, anders als andere vor ihr, diesen Parteitag zur Bundeswahlstrategie in Präsenz abzuhalten. Das Dresdner Ordnungsamt hat die Einhaltung der Auflagen auch kontrolliert, bei Missachtung Konsequenzen angekündigt. Die Haltung zu den Hygienemaßnahmen, die zeigt sich bei der AfD aber dann ebenfalls im Wahlprogramm. Die Pflicht zum Tragen einer Maske wird abgelehnt. Welche Rolle soll die Corona-Politik im Wahlkampf spielen?
Ja, man verspricht sich natürlich Wählerstimmen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gab gestern diese Corona-Resolution, heute nochmal nachgelegt. Eine Maskenpflicht lehnt die Partei ab, und zwar generell und überall. Also auch in Innenräumen, im Prinzip sogar in OP-Sälen. Damit biedert man sich ein bisschen an, würde ich mal sagen, bei der Querdenkerbewegung, von der sich die Partei Stimmen verspricht. Gleichzeitig zeigt diese Debatte, die wir heute hier auf dem Parteitag hatten, auch, dass die Partei tief gespalten ist. Einige Redner haben beklagt, dass in den Anträgen teilweise unwissenschaftlicher Unsinn steht. Trotzdem ist das Ganze ein Alleinstellungsmerkmal für diese Partei, und davon verspricht man sich Wählerstimmen.
Also die Partei ist weiter zerrissen. Oder wie sieht da Ihre Bewertung aus?
Ja, gemessen daran, wie zerstritten die Partei sich im vergangenen Jahr beim Parteitag in Kalkar gezeigt hat, war das Wochenende geradezu harmonisch. Es gibt einen Burgfrieden hier mit Blick auf die Bundestagswahlen, das Ganze aber nur vordergründig. Denn wenn man auf diese inhaltlichen Debatten sieht, sieht man eben doch, wie tief die Risse sind. Auch, dass man sich nicht auf ein Spitzenkandidatenduo jetzt schon einigen konnte, zeigt, dass man sich da noch nicht ganz einig ist. Jetzt sollen die Mitglieder bis Ende Mai in einer Urwahl abstimmen. Noch ist aber völlig offen, wer dann diese Partei in die Bundestagswahl führt. Wird.
Alexander Moritz vom AfD-Parteitag, der jetzt zu Ende geht in Dresden. Danke Ihnen. Zuerst der Vorwurf, er habe sein Mandat unzulässig mit seinen unternehmerischen Aktivitäten verknüpft. Jetzt ein Hackerangriff der CDU-Wirtschaftspolitiker und Bundestagsabgeordnete Joachim Pfeiffer. Der zieht jetzt Konsequenzen. Sein Amt als energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion hat er niedergelegt, seinen Rückzug aus dem Parlament angekündigt. Die Entscheidung hat er aber nicht nur mit dem Hackerangriff begründet. Hören wir gleich im Beitrag von unserer baden-württembergischen Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Schon mehrere Bundestagsabgeordnete der Union haben ja wegen Korruptionsvorwürfen ihr Mandat in den vergangenen Wochen niedergelegt. Am baden-württembergischen CDU-Abgeordneten Joachim Pfeiffer wuchs die Kritik wegen seiner zahlreichen Nebentätigkeiten.
Schon Anfang der Woche hatte sich Joachim Pfeiffer verteidigt in einer persönlichen Erklärung auf seiner Internetseite. Er widersprach Vorwürfen in den Medien, unter anderem zu Interessenkonflikten bei seinen vielen Nebentätigkeiten. Nach eigenen Angaben hatte und hat Pfeiffer in mehr als 20 Unternehmen und Verbänden Beirats- und Aufsichtsratsposten, darunter mehrere in der Energiewirtschaft. Pfeiffer war bis zuletzt energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Am Wochenende nun hat Pfeiffer sich wieder schriftlich erklärt, er werde sein Amt als energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher niederlegen und ziehe auch seine Kandidatur für die Bundestagswahl im September zurück. Seine Gründe? Geplante strengere Transparenzregeln in der Unionsbundestagsfraktion. Mit dem geplanten Verhaltenskodex würden seine unternehmerischen Tätigkeiten ausgeschlossen, so Pfeiffer in der Erklärung. Außerdem sei Pfeiffer Opfer eines Hackerangriffs geworden. Seine Persönlichkeitsrechte und die seiner Vertragspartner seien verletzt worden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat dem Deutschlandradio bestätigt, dass es dazu Gespräche mit Pfeiffer gegeben hat. Schon vor 3 Wochen habe er sich an sie gewandt. Ob die Daten schon veröffentlicht worden seien oder nicht, dazu konnte der Sprecher des BSI nichts sagen. Warum genau der Hackerangriff Pfeiffer zu seinem Rückzug bewogen hat, dazu hat er sich auch seinem Kreisverband in Baden-Württemberg nicht weiter erklärt. Pfeiffer hatte am Samstag aber dort in einer außerordentlichen Sitzung seinen Schritt angekündigt, so der Sprecher des CDU-Verbands Rems-Murr in Baden-Württemberg, Tom Lukas Lamprecht.
Ich kann Ihnen im Grunde genommen auch nur das sagen, was in dieser Erklärung drinsteht. Und das ist auch das, was er uns gegenüber erklärt hat. Und genau.
Sein Bundestagsmandat will Pfeiffer bis Ende der Legislatur ausüben und auch weiter Vorsitzender in seinem CDU-Kreisverband bleiben. Der Verband steht weiter hinter Pfeiffer, so Sprecher Lamprecht.
Es ist ja erlaubt oder es ist ja völlig zulässig. Also es ist auch Sinn des freien Mandats, dass man nebenher auch noch Tätigkeiten verüben kann. So hat er uns das auch dargestellt, und das ist ja dann auch in Ordnung.
Die Informationen von Katharina Thoms. Nachdem die USA vor etwa 3 Jahren aus dem internationalen Atomabkommen ausgetreten sind, fühlt sich auch die Regierung in Teheran wohl nicht so wirklich daran gebunden. Die Inbetriebnahme neuer Zentrifugen, die nicht mit dem Atomabkommen vereinbar sind, die gab es jetzt. In der Atomanlage, in der diese Zentrifugen zum Einsatz gekommen sind, hat es heute dann einen Stromausfall gegeben. Die komplette Anlage ohne Versorgung. War es Zufall, dass es zu diesem Ausfall gekommen ist? Der Leiter des iranischen Atomprogramms geht von einer gezielten Aktion aus und spricht von Atomterrorismus. Katrin Sens mit weiteren Informationen zu diesem Störfall.
Der Sprecher des zivilen iranischen Atomprogramms Behruz Kamalvangi erklärte im Telefoninterview im iranischen Fernsehen: Wir hatten einen Zwischenfall in einem Teil des Stromverteilernetzes in der Anreicherungsanlage. Dadurch war die Stromversorgung unterbrochen. Weitere Informationen würden folgen, so Kamalvangi. Vergangenen Sommer war es in Natanz ebenfalls zu einem Zwischenfall gekommen. Hier spricht Teheran von Sabotage. Der Chef der Nationalen Atomenergiebehörde Ali Akbar Saleh sagte gestern Abend dem Staatsfernsehen: Wie ja bekannt ist, hat der Feind vor 10 Monaten unsere Halle mit den Zentrifugen in die Luft gesprengt. Aber wir haben nicht aufgehört und konnten diese Halle durch eine neue ersetzen, wenn auch erstmal nur vorübergehend. Gestern wurden in Natanz Zentrifugen einer neuen, angeblich effizienteren Generation in den Testbetrieb genommen. Ob es einen Zusammenhang zum Zwischenfall von heute Morgen gibt, ist unklar. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA berichtete, dass auch schon Mitte März schnellere Zentrifugen in der unterirdischen Anlage zur Urananreicherung eingesetzt wurden. Sie sieht das Atomabkommen von 2015 dadurch in einem weiteren Schritt verletzt. 2018 war der damalige US-Präsident Trump aus dem Abkommen ausgestiegen. Anschließend verhängte er schrittweise Sanktionen gegen den Iran. Der begann im Gegenzug ein Jahr später ebenfalls schrittweise Verpflichtungen auszusetzen, indem er unter anderem Uran über bestimmte Grenzwerte anreichert. Diese Schritte kündigte er allerdings immer explizit als Reaktion auf Trumps Ausstieg an. Bei den neuen Zentrifugen gestern tat er das nicht.
Karin Sens berichtete. Wir kommen noch einmal nach Deutschland. Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Zum Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung im Deutschen Nationaltheater in Weimar daran erinnert. Wolfgang Henschel hat das Gedenken verfolgt. Per Livestream wurde es übertragen.
Die Staatskapelle Weimar lieferte die musikalische Begleitung der Gedenkveranstaltung im Deutschen Nationaltheater, allerdings per Videoaufzeichnung. Auch Gäste waren fast keine zu dem Gedenken geladen wegen der Corona-Pandemie. Selbst von Überlebenden der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora wurden nur Videobotschaften eingespielt, wie etwa von der Ungarin Eva Fahidi Pustai. Sie entdeckte nach eigenen Angaben den wirklichen Grund, warum sie das KZ Grauen überlebte.
Weil ich darüber mein Leben lang reden muss ich vor allem der Jugendlichen, weil sie keine Erfahrung haben. Das Wichtigste, was man für die Gesellschaft tun kann, ist, dass man den Hass aus dem Leben schafft.
Auch der Überlebende Ivan Ivanyi machte deutlich, dass es wichtig ist, jungen Menschen von heute zu erklären, dass sie sich für eine Welt ohne Hass und Rassenwahn einsetzen müssen.
Was geschehen wird, das mögen unsere Enkelkinder und unsere Urenkel in Deutschland und überall auf der Welt entscheiden.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief dazu auf, die Erinnerung an die im KZ Buchenwald verübten Verbrechen zu bewahren. 56.000 Menschen starben in dem Lager.
Es sind auch die Umstände, unter denen Menschen in Buchenwald entrechtet, ausgebeutet, gequält und getötet worden sind. Es ist die Umkehr aller Werte, die Perversion des Rechts, der Moral und der Menschlichkeit.
Steinmeier verwies darauf, dass das KZ Buchenwald in der Nähe von Weimar und Schloss Ettersburg errichtet wurde, dem Hort der deutschen Klassik und einem Hort der Hochkultur.
Deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir nicht vergessen und auch nicht vergessen wollen, was hier geschah. Denn wer sich nicht mehr daran erinnert, was geschehen ist, der hat auch vergessen, was geschehen kann.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, Forderungen, einen Schlussstrich unter die NS-Untaten zu ziehen, würden lauter. Diesen Forderungen müsse man einen klaren, humanistischen Kompass entgegensetzen.
Wir werden die Erinnerung nicht in ein Museum überstellen können. Es muss lebendige Form der Auseinandersetzung für uns im Tagesgeschäft sein.
Vor Beginn der Gedenkfeier wurde vor dem Deutschen Nationaltheater eine sogenannte verschwindende Wand öffentlich gemacht. Eine Kunstinstallation, die aus 6.000 Holzklötzchen besteht. Darauf eingraviert sind Zitate von Überlebenden der Konzentrationslager. Alle, die an der Wand vorbeigehen, können sich ein Klötzchen mitnehmen. Das Angebot kam bei den Passanten gut an, wie etwa bei dieser Frau.
Vor allen Dingen die Idee, dass man es mitnehmen kann, die Sprüche sich zu Hause hinstellen kann und damit die Mauer eingerissen wird. Ja? Und tolle Sache.
Die Wand verschwindet jetzt nach und nach, aber die Botschaften der Überlebenden werden weitergetragen. Am Nachmittag legten Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Ramelow und Landtagspräsidentin Birgit Keller in der Gedenkstätte Buchenwald-Krenze nieder.
Wolfgang Henschel. Ja, und um 18.35 Uhr ist es Zeit für den Sport hier im Deutschlandfunk, heute mit Marina Schweizer. Und wir starten mit einer ganz ungewöhnlichen Meldung aus der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja, seit 92 Tagen hat es diesen Satz nicht gegeben. Der FC Schalke feiert in der Bundesliga einen Erfolg. Der Tabellenletzte schaffte einen knappen Sieg gegen Augsburg. Burkhard Huppe.
Der FC Schalke 04 kann ja doch noch gewinnen. Zweiter Saisonerfolg, dieses 1:0 gegen den FC Augsburg. Früher Jubel durch das Geburtstagskind des Tages, Suat Serdar, in der vierten Minute per Abstauber erfolgreich. Ginkiewicz, der Torhüter des FC Augsburg, hatte eine Flanke unsachgemäß abgewehrt. In der Folgezeit spielten die Schalker aber zu passiv, setzten Augsburg nicht mehr unter Druck und die Schalker konnten mit Platz und viel Ballbesitz nicht so richtig viel anfangen. Und das bedeutete, es entwickelte sich kein gutes Fußballspiel. Chancen blieben Mangelware. In Durchgang 2 hatte Huntelaar für die Schalker noch eine Freistoßchance. Auf der anderen Seite Vargas mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Aber das war natürlich für ein Fußball-Bundesligaspiel unterm Strich schon ein bisschen dürftig. Den Schalkern wird es egal sein. Sie feiern mit diesem 1:0 den zweiten Saisonerfolg.
Im Abendspiel stehen sich gerade Köln und Mainz gegenüber. Mainz führt 1:0. Angesichts der aktuellen Pandemielage sorgt die Forderung der Europäischen Fußballunion, bei der anstehenden EM Fans in Stadien zu lassen, für viel Diskussionsstoff, auch in der EM-Stadt München. Organisationschef Philipp Lahm hat jetzt durchblicken lassen, dass der DFB mit einem Szenario von 0 Fans bis zu einem halbvollen Stadion plane. Der Aerosolexperte Gerhard Scheuch hat die Sorge weniger vor Ansteckung am Platz im Stadion, sondern bei der Anreise.
Diese Anreise ist mit Sicherheit die Krux. Und dann bei einer Europameisterschaft natürlich ist ja die Anreise wahrscheinlich nicht alle aus München, sondern die kommen ja dann auch von weiter her. Und das würde ich für das Risiko halten. Das Stadion selbst, die Besucher im Stadion selbst, das ist nicht das große Risiko. Das hat man ja jetzt auch bei den ganzen Demonstrationen mitbekommen. Dort gab es auch keine größeren Ausbrüche.
Sagte Scheuch im Deutschlandfunk. Das ganze Interview gibt es in Sport am Sonntag nach 19.10 Uhr. In Italien gab es heute die Finalläufe der Ruder-Europameisterschaft. Eine Sportart, in der das deutsche Team traditionell ganz vorne dabei ist. Ausgerechnet das Paradeboot patzte heute. Jan Dittjogeit.
Die lange Siegesserie ist gerissen. Nach 8 EM-Titeln in Folge blieb der Deutschlandachter ohne Medaille. Die Crew um Schlagmann Hannes Utzig lag zwar lange Zeit in Führung, am Ende reichte es aber hinter Großbritannien, Rumänien und den Niederlanden nur zu Platz 4. Erstmals seit 2008 blieb das DRV-Flaggschiff damit bei einer internationalen Meisterschaft ohne Edelmetall. Zuvor hatte sich Weltmeister Oliver Zeitler im Männereiner mit einem überragenden Startzielsieg die Goldmedaille geholt. Silber gewannen zudem Jonathan Rommelmann und Jason Osborne im leichten Doppelzweier. Bronze ging an den Frauen-Doppelvierer. Mit insgesamt nur 3 Medaillen in den olympischen Klassen gab es für den Deutschen Ruderverband damit einen enttäuschenden Auftakt ins Olympiajahr.
Und wir machen noch mal kurz Halt bei dem Goldmedaillengewinner Oliver Zeitler, der kurz nach dem Erfolg gemischte Gefühle hatte.
Also ich bin natürlich jetzt mit der Medaille zufrieden, auch wenn die Regatta alles andere als gut für mich angegangen hat. Deswegen bin ich mit dem Gesamtergebnis noch nicht so ganz happy. Aber das Finale war jetzt schon mal ganz gut. Ich bin sehr gut dann reingekommen nach dem Halbfinale und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Das war das erste Kräftemessen eben vor so einem olympischen Finale. Die stärksten Einerfahrer kommen aus Europa. Deswegen kann das Finale in Tokio genauso aussehen wie jetzt gerade. Und deswegen war das auf jeden Fall schon mal wichtig.
In der Handball-Bundesliga bleibt der Zweikampf um die Meisterschaft spannend. Mit einem souveränen Heimsieg gegen Leipzig zogen die Flensburger in der Tabelle wieder am Rivalen vorbei. Finn-Ole Martins.
Vor der Pause gelang es der Mannschaft von Trainer Mike Machulla erstmals auf 6 Tore davonzuziehen. Leipzig machte zu viele Fehler, um der individuellen Qualität Flensburgs, beispielsweise Jim Gottfriedsson oder Mats Mansalasen, etwas entgegenzusetzen. Ein Fehlpass hier, ein Fehlwurf dort, so kann man der Flensburger individuellen Klasse eben nicht entgegenkommen. Schwerer wog aus Flensburger Sicht der Ausfall von Linksaußen Hampus Wanne, der aus dem Spiel genommen werden musste. Zumindest Kreisläufer Johannes Goller konnte nach einer Blessur im zweiten Abschnitt wieder mitspielen. Das dürfte den personell gebeutelten Flensburgern schon fast wichtiger als der Vorsprung gewesen sein, der zwar zeitweise auf 3 Tore schmolz, am Ende aber bei 29:23 stehen blieb. Souverän und in der Höhe verdient. Flensburg damit wieder Tabellenführer mit der weißen Weste zu Hause gegen Leipzig, das auf Rang 10 steht.
Und Flensburg damit natürlich vor Kiel und weiteres und Vertieftes vom Sport, wie gesagt, ab 19.10 Uhr.
Danke an Marina Schweizer und das war's von uns. Die Informationen am Abend, die sind zu Ende. Am Mikrofon war Petra Enzminger. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.